Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute am 26. März von der Radiokampagne Berlin. Wie gewohnt hört ihr in der nächsten halben Stunde vier Beiträge aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Nur noch ein Atomkraftwerk ist in Japan in Betrieb. Durch Stromsparmaßnahmen musste auch kein Strom importiert werden. Wegweisendes Urteil. Beobachtungen von Polizeieinsätzen dürfen nicht verhindert werden. Tacheles, ein letztes Stück und alternative Kunst, soll aus der Mitte Berlins weichen. Und anreihender Protest gegen Stolpersteine in Salzburg. Vor Fukushima hatte Japan insgesamt 54 Atomkraftwerke. Gestern wurde das vorletzte vom Netz genommen. Es bleibt noch eins. Trotzdem wird die Stromversorgung in Japan aufrechterhalten. Das sollte allen Ländern mit Atomkraftwerken klarmachen, dass die Abschaltung aller Atomkraftwerke nicht noch mindestens 20 Jahre brauchen muss. Daher bedeutet das auch Wasser auf die Mühlen der Schweizer AtomkraftgegnerInnen. Ein Beitrag von Radio Rabe Bern.
Gestern wurde in Japan der vorletzte Atomreaktor vom Netz genommen. Von ursprünglich 54 bleibt nun gerade noch ein einziges. Nach der Kernschmelze in Fukushima hat die japanische Regierung ein AKW nach dem anderen vom Netz genommen. Ob die Anlagen jemals wieder in Betrieb genommen werden, ist noch unklar, sagt Sabine von Stockar von der Schweizerischen Energiestiftung SES.
Das ist im Moment in Diskussion. Japan führt da verschiedene Strategien und bespricht das aktuell auch in der Politik. Es ist so, dass die japanische Politik sich unsicher ist, ob sie die Atomkraftwerke wieder ins Netz nehmen wollen. Gleichzeitig ist der Widerstand in der Bevölkerung sehr groß.
Japan ist eine Insel und importiert keinen Strom. Um die Versorgungssicherheit trotz den stillgelegten Atomkraftwerken zu gewährleisten, wurde ein breites Stromsparprogramm lanciert, unmittelbar nach Fukushima.
Das Stromsparprogramm hat über mehrere Monate verschiedene Unternehmen und auch die Haushaltungen dazu angehalten, 15% des Stroms einzusparen. Das heißt, dass die großen Unternehmen mit Betriebsoptimierung, mit anderen Vorschriften sehr viel Strom einsparen konnte. Also Beispiele zeigen, dass die Firmen auch das Ziel übertroffen haben. Zum Beispiel die Softbank hat in den Büros fast 40% Strom einsparen können. Und es ist eigentlich nichts anderes, außer dass die Firmen einfach sich darauf konzentriert haben und das Ziel auch erreichen konnten.
Von einem Tag auf den anderen quasi wurde also massiv Strom eingespart, ohne dass die Industrie- und Dienstleistungsbetriebe lahmgelegt worden wären. Daraus schließt nun die Schweizerische Energiestiftung, dass auch die beiden ältesten Schweizer Atomkraftwerke Betznau und Mühleberg ohne größeres Risiko vom Netz genommen werden könnten.
Also in der Schweiz ist es nachgewiesen, dass jede dritte Kilowattstunde eigentlich verschwendet wird. Das heißt, das sind Kilowattstunden, die im Standby verloren gehen, die in ungenutzten Betrieben verloren gehen, in ineffizienten Geräten. Das Potenzial ist also da. Man könnte ein Drittel des Schweizer Stromverbrauchs sofort einsparen. Es geht nur noch darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und vielleicht politische Maßnahmen zu ergreifen, damit dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird.
Den Strom, den die beiden AKWs Mühleberg und Betznau produzieren, könnte man mit Stromsparmaßnahmen bei weitem einsparen, ist Sabine von Stockar überzeugt. Ähnliche Maßnahmen wie in Japan wären auch in der Schweiz möglich. Doch dazu brauche es den politischen Willen.
Bedauerlich ist vor allem, dass man heute sehr viel Aufwand betreibt, um die alten AKWs wie Mühleberg oder Betznau am Netz zu behalten. Betznau hatte ja gerade wieder einen Störfall letzten Freitag. Und diese Aufrüstungsmaßnahmen sind horrend teuer, die gehen in Hunderte von Millionen Franken für Mühleberg zum Beispiel, anstatt dass man sich ernsthaft über ein Stromsparprogramm sich Gedanken macht, das pro Kilowattstunde sicherlich weniger teuer zu stehen kommt oder zumindest die Investitionsbeträge weniger teuer sind.
Das Verwaltungsgericht Freiburg hat eine Entscheidung von überregionaler Bedeutung getroffen. Dass ein Passant, der das Vorgehen der Polizei beim Kessel an der Demonstration mit autonomen Zentren antifaschistisch in die Zukunft am 14.11.2009 beobachtet hat, abgefilmt und unter Androhung seiner Ingewahrsamnahme vom Platz verwiesen wurde, war rechtswidrig. Die Humanistische Union begrüßt dieses Urteil ausdrücklich. Udo Kaus, Vorsitzender der HU Baden-Württemberg und Anwalt des klagenden Passanten, beschreibt Radio Dreieckland Freiburg zunächst genauer, was geschehen war.
Der Kläger, der ist zu mir gekommen, das ist ein Bürger aus dem Markgräfler Land und der ist Diplom-Volkswirt, Diplom-Betriebswirt und der ist zu mir gekommen und war einfach schlicht entsetzt darüber, was ihm da passiert ist. Er hat erzählt, dass er als Bürger teilgenommen hat an dieser Veranstaltung, also beziehungsweise er war auf der Straße gewesen, er hat das gesehen, was da passiert und das hat ihn natürlich interessiert, wenn jetzt hier sozusagen über Stunden so eine Veranstaltung geht, das hat ja etwa um 3 Uhr, glaube ich, 2 Uhr hat die Demonstration los, hat angefangen und das Ganze dauerte ja bis 7, 8, der war also auch dabei, man hat dann gesehen, wie die Leute eingekesselt worden sind. Das, und dann waren etwa 400 Leute in dem Kessel von der Polizei drin und er war, wie viele andere auch, einfach am Bürgersteig gestanden, hat zugeguckt, was da sich jetzt entwickelt. Hier waren ja auch Gemeinderäte waren da gewesen, Fachhochschulprofessoren hat man da erkannt. Also es war sozusagen eine rege Öffentlichkeit da gewesen, die zugeguckt hat, wie das Ganze sich entwickelt, denn wir hatten ja tatsächlich für Freiburg eine etwas neue Qualität des polizeilichen Einsatzes, sondern hier sozusagen mal ein hartes Nachgreifen. Ihr seid nicht angemeldet gewesen, also wir haben zwar das gewusst als Polizei, aber ihr seid nicht angemeldet gewesen, also seid ihr eine illegale Demonstration, dann lassen wir euch einfach auch nicht mehr durch. Und das hat natürlich jetzt ein Interesse gehabt. Und er war da und er war auch mehrere Stunden da, weil es ihn eigentlich interessiert hat, wie geht man jetzt mit so einer Situation um. Und da muss er irgendwann so gegen Ende der Veranstaltung, da war eigentlich fast schon alles fertig, da muss er sozusagen schließlich den Unwillen eines Doku-Trupps erregt haben, der ihn wahrscheinlich auch schon länger beobachtet hat und dass er da war als Bürger, der geguckt hat. Und die haben ihn dann an das rechts und links untergefasst, dann haben sie ihn an die Hauswand gestellt. Dann hat eine der Einsatzleiter von denen, der hat dann seinen Personalausweis genommen, hat ihn geöffnet, hat ihm auf die Brust gehalten und dann hat er durch den anderen, den vierten Mann, der hat dann das Ganze abgelichtet. Und zwar mit einem Videogerät. Und das hat so vielleicht, also vom subjektiven Empfinden, hat das mindestens eine Minute gedauert. Also er fühlte sich absolut unwürdig behandelt. Und dann nicht einfach so ein Klick, dass man das Ganze hat, sondern er fühlte sich wirklich bloßgestellt. Und dann wurde, glaube ich, von rückwärts her auch nochmal genauso videografiert. Ja, und dann wurde ihm gesagt, er würde jetzt einen Platzverweis bekommen, wenn er nicht innerhalb von 15 Minuten hier verschwinden würde. Von hier und einen Kilometer Umkreis um das Schwabentor, dann würde man ihn festnehmen, also in Gewahrsamnahmen, inhaftieren. Und dann ist er da natürlich gegangen, weil das wollte er am allerwenigsten. Aber das hat ihn mordsmäßig gewurmt, vorher so zu behandeln zu sein. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, was er dagegen machen kann.
Es gab ja jetzt tatsächlich einen Prozess, also er hat geklagt gegen dieses Vorgehen der Polizei und es wurde jetzt auch in einem Urteil als rechtswidrig bestätigt. Die Polizei hat sich aber während des Prozesses auch mit verschiedenen Taktiken gewehrt oder versucht, dieses Urteil zu vermeiden. Wie hat die Polizei denn argumentiert?
Also die Polizei hat erstmal argumentiert, dass er alles rechts gewesen. Also dass er alles rechtens gewesen und sie dürfe das. Und zwar hat sie damit das begründet, dass er als Bürger hätte sozusagen den polizeilichen Einsatz gestört. Also er hätte sich im polizeilichen Bearbeitungsbereich gefunden, deswegen hätte er den Polizeieinsatz gestört und deswegen hätte man ihn so behandeln dürfen. Das wurde nach und nach etwas zurückgenommen. Zurückgenommen stand dann plötzlich also nur noch die Argumentation da gewesen. Man hätte ihn vorsorglich auf diese Art und Weise behandelt, denn wenn jemand, der sonst anonym ist, weiß, dass er schon noch erkennungsdienstlich also durch seine Identitätsfeststellung erfasst ist, ja, dann würde er nicht von Abstand nehmen, störend weiterhin bei der Veranstaltung zu sein. Also er würde kein Störer mehr sein, er würde dann nicht mehr auf polizeilicher Weise Einsätze provozieren. Also das war sozusagen die letzte Aussage der Polizei. Man hat ihn sozusagen vorsorglich erfasst, damit er ja nicht auf den Gedanken käme, dann doch plötzlich zum Störer zu werden. Das konnte natürlich das Gericht absolut überhaupt nicht akzeptieren. Und das hat dann schließlich zum Ergebnis geführt, dass das Gericht voll den Anträgen, dass alles rechtswidrig gewesen ist, und zwar von vorne bis hinten, dann eigentlich nachgekommen ist.
Sie haben jetzt gerade gesagt, diese Argumentation konnte das Gericht natürlich nicht akzeptieren, aus dem Grund, weil es klar war, dass sich es speziell bei diesem Beobachter nicht um einen potenziellen Störer handelt, oder vielmehr deswegen, weil das Gericht dieses Vorgehen, präventiv Daten aufzunehmen, nicht anerkannt hat.
Beides. Also im Prinzip die Struktur unserer Gesetze ist ja so, dass ein bestimmter Tatzustand gegeben sein muss und dann darf man was machen. Hier in dem Fall wäre es sozusagen gewesen, er hätte in irgendeiner Weise stören müssen, Störer öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Ordnung sein müssen, dann hätte die Polizei eingreifen können. Wenn aber jemand nicht Störer ist, also nicht auch den polizeilichen Einsatz nicht stört, dass er das alles vorweggehen kann, dann darf die Polizei nicht einfach von einem Bürger die Identität feststellen, sie darf ihm nicht einfach einen Platzverweis geben und sie darf ihm schon gar nicht die Gewahrsamnahme androhen, wenn er dem nicht nachkommt.
Kam im Lauf der Verhandlungen auch die Motive zur Sprache, die vielleicht dazu geführt haben, dass so viele Menschen die Demonstration und diesen Polizeikessel beobachtet haben? Also wurde auch darüber diskutiert, wie das Verhalten der Polizei bei dieser Demonstration insgesamt einzuschätzen war?
Eigentlich gar nicht. Denn also das ist, soweit ich jetzt gehört habe, war das auch der einzige Fall in diesem Bereich, der zu einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit des polizeilichen Verhaltens bei diesen Demonstrationen am 4.11.2009 geführt hat. Also es gab, glaube ich, so zwischen 20 und 30 Urteile oder Entscheidungen von Strafgerichten wegen Störung unangemeldeter Demonstrationen des Versammlungsrechts. Aber hier sozusagen eine reine darauf gerichtete Feststellung der Rechtswidrigkeit, ob die Polizei sie rechtsmäßig gehalten hat oder nicht, das gab es nicht. Da hätte es natürlich einen Grund gegeben. Denn man muss sich mal vorstellen, diese Demonstration selber, finde ich, wie der Polizeieinsatz gelaufen war, war nicht korrekt. Denn hier hat der Einsatzleiter hat zu einem bisher mir völlig unbekannten Mittel gegriffen. Er hat plötzlich zu diesen eingeschlossenen Leuten gesagt, ich schließe euch von der Versammlung aus. Das war ein Einsatzbefehl. Ich schließe euch hiermit von der Versammlung aus. Damit haben diese Leute nicht mehr das Versammlungsrecht und können es nicht mehr in Anspruch nehmen. Andererseits können sie aber auch nicht weg, weil sie natürlich eingekesselt waren. Also das ist eine polizeirechtlich unglaublich Kuddelmuddel-Situation. Aber da hat es keine Überprüfung gegeben, hat es keinen Bürger gegeben, der sich dadurch beschwert gefühlt hat und ja, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.
Aber Sie würden da eigentlich noch juristischen Raum sehen für dann wahrscheinlich eine Menge Klagen, denn es haben sich ja ziemlich viele Menschen in diesem Kessel befunden.
Ja, auf jeden Fall. Also da denke ich, da kann die Polizei von Glück sprechen, dass es hier nicht weitere Klagen gegeben hat, die sozusagen das Einsatzverhalten speziell an diesem Tag dann in Frage gestellt hätten.
Ich möchte noch auf die Bedeutung des Urteils zu sprechen kommen. Sie sind ja nicht nur Anwalt dieses Klägers, sondern auch Vorsitzender der Humanistischen Union in Baden-Württemberg. Und die Humanistische Union insgesamt hat eine Stellungnahme herausgegeben, in der sie das Urteil begrüßt. Was ist denn dessen Bedeutung, die auch über diesen einzelnen Fall hinausweist?
Also die Bedeutung des Urteils ist einfach daran, dass klargestellt ist, dass Bürger und Bürgerinnen einen Polizeieinsatz, der sich in der Öffentlichkeit abspielt, auch beobachten dürfen, ohne dass sie Angst haben müssen, dafür mit Sanktionen belegt zu werden. Das ist, denke ich, ein ganz elementares Recht oder ein ganz elementarer Ausfluss des Demonstrations- und des Versammlungsrechts, dass also das, wenn Bürger öffentlich demonstrieren und etwas zeigen wollen, dann auch entsprechend öffentlich von der Polizei reagiert wird, dass nicht andere Bürger davon ausgeschlossen werden, das mitzusehen und gleichzeitig als öffentliche Kontrolle mit zu beobachten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das Demonstrationsrecht lebt von dem Schutz der Öffentlichkeit und der ist auf diese Art und Weise und nur auf diese Art und Weise herzustellen, dass natürlich auch das Publikum sieht und kontrollieren kann, was da passiert.
Die Stadtmitte Berlins wird von Flecken, die nicht hochglanzrenoviert sind, gereinigt. Ein Haus-, Kultur- oder Politikprojekt nach dem anderen muss schließen. Menschen, die schon lange in Berlin wohnen, stöhnen, dass sich die Stadt so schnell verändert. Weg von einer Stadt mit viel Subkultur hin zu einer Hochglanzbroschüre. Weit weg von finanzierbaren Mietpreisen im Zentrum der Großstadt. Ein Objekt, was aktuell von der Schließung bedroht ist, ist das Tacheles. Aber es will nicht ohne Kampf gehen, am liebsten gar nicht. Ein Beitrag von Radio Frei Erfurt.
In jedem Stadtführer ist sie zu finden. Und sie ist sofort sichtbar, geht man durch die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Die Kaufhausruine, die genau das symbolisiert, was sich vermutlich Nicht-Berlinerinnen und Berliner unter arm, aber sexy vorstellen. Das Tacheles ist als Haus von Künstlerinnen und Künstlern bekannt, in Besitz genommen kurz nach der Wende. Linda Kürf, die Sprecherin, beschreibt das Tacheles als offenes Kunsthaus. Es gibt Produktions- und Präsentationsorte für zeitgenössische Kunst.
Das bedeutet, wir haben 30 Ateliers mit etwa 80 bis 100 Künstlern, die hier arbeiten, aus 30 verschiedenen Ländern. Wir haben Präsentationsflächen, also Ausstellungsflächen für wechselnde Ausstellungen. Wir haben einen Theatersaal und ein Saal für unterschiedliche Konzerte, Workshops und so weiter. Und es ist ein gemeinnütziges Haus, ein offenes Haus und steht eben für die Lebendigkeit, Weltoffenheit Berlins und gleichzeitig dafür, wie wichtig öffentliche Räume für diese Stadt sind.
Nun steht die Räumung bevor. Viele Medien sehen zwar schon das Ende des Tacheles, doch das alternative Kulturhaus selbst sieht das noch nicht, auch wenn der Kampf um das Tacheles schon einige Zeit dauert. Die geplante Räumung des Hauses steht in der Kontinuität der Räumungen und Räumungsversuche der anderen Kultur-, Wohn- und Politikprojekte, insbesondere in Berlin-Mitte und in Berlin-Friedrichshain. Zwischen den Projekten gibt es Unterstützungsnetzwerke, so die Sprecherin des Tacheles. Als Räumungsgrund gilt so gut wie immer, der Besitzer des Hauses möchte das Haus renovieren, um es weit teurer als bisher vermieten oder verkaufen zu können. Doch wem gehört die alte Kaufhausruine eigentlich?
Das Thema Besitzverhältnisse ist hier ein sehr, sehr komplexes Thema. Also so wie viele Immobilien, wie viele Grundstücke wurde auch das Grundstück, auf dem das Kunsthaus Tacheles steht, in den 90er Jahren privatisiert. Von der Fundusgruppe des Herrn Jagdfeld, denen auch zum Beispiel das Hotel Adlon hier in Berlin gehört, wurde das erworben. Allerdings hat man hier nicht selbst Geld auf den Tisch gelegt, sondern hatte sich einen Riesenkredit bei einer Landesbank, der HSH Nordbank, geholt. Man hat zu keiner Zeit diesen Kredit zurückgezahlt, noch nicht mal die Zinsen bedient. Daher steht seit 2008 das ganze Areal unter der Zwangsverwaltung der Landesbank. Und nun gibt es ganz, ganz viele offene Fragen, die sich hier stellen. Ursprünglich sollte das Gelände zwangsversteigert werden. Alles deutet mehr darauf hin, dass hier irgendwelche mehr oder weniger legalen Deals hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen. Es steht auch noch im Raum, dass es nach wie vor einen Rückübertragungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland auf dieses Gelände gibt. Insofern ist hier die Diskussion noch lange nicht abgeschlossen.
Okay, und was macht das Tacheles jetzt in all dem? Versucht irgendwie erstmal Klarheit zu schaffen, wem es gehört, beziehungsweise wie die Eigentumsverhältnisse da sind, um das zu klären oder was passiert?
Also zunächst einmal muss man natürlich schon feststellen, dass das, was heute letztendlich weltweit bekannt ist als Kunsthaus Tacheles, die Künstler entwickelt haben und niemand sonst. Zu den Zielen des Tacheles ist zu sagen, natürlich wollen wir hier Klarheit schaffen. Deswegen fordern wir auch einen Untersuchungsausschuss zu allen Belangen bezüglich dieses Areals, denn hier gab es eben auch schon bei der Privatisierung ganz merkwürdige Geschichten, wie zum Beispiel, dass der damalige Berliner Bausenator Nagel direkt nach seiner Amtszeit, die wohlgemerkt zu der Zeit des Verkaufs war, in die Fundusfirma als Geschäftsführer wechselte. Des Weiteren ist unser großer Ziel natürlich, hier eine langfristige Planungssicherheit zu erreichen. Und da liegt ein Konzept auf dem Tisch, das wäre die öffentliche Tacheles-Stiftung. Die könnte der Träger des Hauses werden, würde hier auch eine Weiterentwicklung des Hauses ermöglichen. Man könnte in den Stiftungsrat Vertreter der Stadt, Vertreter der Kunsthochschulen, Vertreter der Künstler mit einladen, hier an einer Fortentwicklung des Projekts teilzuhaben. Und es hätte natürlich den großen Vorteil bzw. das große Ziel, dass dieses ein öffentliches Haus bleibt.
Kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen. Am Donnerstag kam ein Zwangsverwalter. Was genau ist da passiert?
Ja, der Zwangsverwalter kam nicht alleine, sondern der kam mit einem Sicherheitstrupp einer privaten Security-Firma, die hier mit 50 schwarz gekleideten, großen, starken Männern ankam und das Haus in Besitz genommen haben. Sie haben die Künstler praktisch auf die Straße gedrängt. Einige konnten dem widerstehen und sind im Haus geblieben. Man hat sämtliche Ein- und Ausgänge des Hauses versperrt und hat sich hier drin letztendlich verbarrikadiert. Und den Künstlern blieb nichts anderes übrig, als zum einen natürlich die rechtlichen Wege einzuschlagen, die dann dazu geführt haben, dass das Gericht am Freitag eine einstweilige Verfügung erlassen hat, die eben besagt, dass diese Security-Trupps das Haus räumen müssen. Und zum Zweiten natürlich Kundgebungen vor dem Haus zu veranstalten, letztendlich auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was hier mitten in der Stadt so passieren kann, was passiert, wenn praktisch private Interessen ihre Ziele durchsetzen wollen und auf welche Art sie das tun. Es kam hier, und das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich, zu Gewalttätigkeiten seitens der Securities, die Künstler angegriffen haben, Künstler weggezerrt haben. Da gibt es sehr, sehr unschöne Bilder. Der Verband der bildenden Künstler hat das ganz treffend in seiner Presseerklärung geschildert. Das sind Bilder, die man sonst aus totalitären Regimen kennt und die sind für Berlin-Mitte wirklich nicht würdig.
Sie sprechen von privaten Interessen. Das ist ja eher die Bank, die das Haus gerade leer haben will, um es zu verkaufen, oder?
Es scheint alles darauf hinzudeuten, dass die Bank letztendlich auch nur ein Spielball der Interessen der Investoren im Hintergrund ist. Der Herr Jagdfeld und der Herr Harms-Müller-Spreer, das ist ein Hamburger Investor, der hier in Berlin berüchtigt ist durch den Skandal am Spreedreieck an der Friedrichstraße in Berlin, die scheinen hier im Hintergrund irgendwelche Geschäfte laufen zu haben und setzen auf diese Art und Weise die Bank unter Druck und dementsprechend auch ein solches Vorgehen. Die Bank hat sich immer wieder in der Vergangenheit von diesem Vorgehen distanziert und es ist wirklich schwer zu glauben, dass eine Landesbank solche Methoden anwendet. Aber wir kratzen da nur an der Oberfläche von scheinbar einem sehr skandalösen, fast Theaterstück, wenn man so möchte. Und die Unklarheiten sind wirklich sehr groß und das wird alles irgendwo herauszufinden sein, wer denn da wirklich der Auftraggeber für solche Aktionen ist.
Der Kultursenator und Oberbürgermeister Wowereit, SPD, schaut dem Treiben schweigend zu. Zwar hat er in den letzten Jahren immer wieder gesagt, er stehe für das Tacheles in Berlin ein, rief Berlin als Kulturhauptstadt aus. Doch jetzt bezieht er keine Stellung. Es gibt schon ein paar Politiker, die an der Seite des Tacheles kämpfen. Doch es sind eher die Berlinerinnen und Berliner selbst, die das Tacheles behalten wollen. Noch einmal Linda Kürf.
Man muss auch sagen, das Tacheles kämpft letztendlich auch einen Stellvertreterkrieg. Also es geht ja nicht nur um den Erhalt des Kunsthauses Tacheles, sondern wirklich um die Vertreibung von öffentlichen Räumen aus der Innenstadt. Es geht darum, dass eben, wenn sich solche Methoden durchsetzen, auch der ganz normale Mieter womöglich irgendwann vor der Situation steht, dass der private Security-Trupp vor seiner Wohnungstür steht. Und dem muss Einhalt geboten werden und das tun wir eben in breiter Front.
Das Programm des Hauses wird erst einmal wieder nahtlos fortgesetzt. Namhafte MusikerInnen geben Supportkonzerte. Ausstellungen laufen und die Ateliers sind geöffnet. Mit den Mitteln der Kunst und Kultur soll für den Erhalt des Tacheles genauso gekämpft werden wie mit rechtlichen Mitteln. Und es wird weiter an PolitikerInnen appelliert, eine langfristige Lösung zu finden, auf das Tacheles weiterhin Berlins Mitte als Ort für alternative Kultur bleibt. Mit den sogenannten Stolpersteinen wird in vielen europäischen Städten an die Opfer des Nazi-Regimes erinnert, auch in Salzburg. Dort kam es bei der letzten Verlegung allerdings zu Protesten von Anrainern. Ihre Ablehnung begründet sie damit, dass endlich einmal Ruhe sein müsse. Ein Beitrag von der Radiofabrik Salzburg.
Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Unter diesem Leitspruch steht die Verlegung der sogenannten Stolpersteine, mit der auch in Salzburg an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Jeweils vor dem letzten Wohnort der Opfer wird eine kleine Metallplatte mit Namen, Geburtsdatum und Sterbedatum in den Gehsteig eingelassen. Am Donnerstag und am Freitag letzter Woche wurden wieder mehr als 20 solcher Stolpersteine verlegt. Wir waren dabei, als in Itzling ein Stolperstein verlegt wurde für Johann Belussow, der mit 2 Jahren von den Nazis ermordet wurde. Und wir waren auch dabei, als sich Anrainer darüber empörten, weil, wie sie sagten, endlich einmal eine Ruhe sein müsse. Die Anrainerreaktionen hören wir gleich. Davor aber noch der Historiker Gerd Kerschbaumer mit den wenigen Fakten, die sich über ein so kleines ermordetes Kind sagen lassen.
Der Johann Belussow, dessen Eltern hier gewohnt haben, Mutter und ihr Lebenspartner, wurde am 16.10.38 in Salzburg geboren. Das Kind war unehelich und ist dann durch das Kaufürsorgeamt bereits am 25.07.41, da war also das Kind kaum 2,5 Jahre alt, wurde es in die Heilanstalt Egelfing H. eingewiesen. Das war ungefähr dasselbe wie in Wien am Spiegelgrund. Ja, es wurden von Salzburg mehrere Kinder auch nach Egelfing H. bei München eingewiesen. Am 25.07.41 und bereits am 16.08.41 war das Kind tot, ja, ermordet worden. Mehr ist über so ein kleines Kind nicht zu sagen.
So ruhig, wie sich das hier anhört, war es wenige Minuten vor der Verlegung allerdings nicht gewesen. Denn als Anrainer sahen und hörten, dass hier ein Stolperstein für ein Nazi-Opfer verlegt werden sollte, waren sie darüber alles andere als begeistert.
Das ist eine sinnlose Partie, ist das.
Wenn, mir ist das wurscht, ob sie den Stein jetzt reinsetzen, weil ich steige jetzt sowieso drüber. Aber für was?
Solche Sachen interessieren mich nicht. Weil ich gehe mich nicht hin und lese das. Das interessiert mich nicht, was da oben steht.
Ja, aber es ist ja interessant, einfach auch festzustellen, dass man draufkommt, dass da ein Mensch gewohnt hat, den die Nazi umgebracht haben oder der zu Tode gekommen ist in der Zeit.
Ich finde das. Dieses war einmal.
Ja, wir sind hoffen, jetzt, dass es nicht wieder kommt. Und deshalb
wir sind jetzt noch nicht, es wird immer wieder auf.
Es wird ist eine Ruhe auf der Welt.
Solche Reaktionen von Anrainern auf die Verlegung der Stolpersteine sind zwar selten, sie kommen aber vor, wie der Historiker Gerd Kerschbaumer erklärt.
Wir haben negative Reaktionen aus der Stadt auch bereits, aber die sind insofern, wenn es ablehnen sind, vom Bildungsbürgertum kommen, schauen die ganz anders aus. Ja? Da kommen Argumente, die nicht grundsätzlich dagegen sind und so weiter, wo man auch weiß, dass Vorbehalte da vorhanden sind. Ne? Aber hier ist es einfach viel direkter und ich muss fast sagen ehrlicher. Ja? Also die denken so und dass das alles für Unsinn ist, für die Katz ist, dass sich eh nichts ändert wird, dass immer das Gleiche ist. Aber das Traurige ist ja daran, dass diese Leute in dem Zusammenhang gar nicht denken, dass man dagegen sozusagen widerstehen müsste, nicht? Und gerade das in einem Arbeiterviertel, in dem es so viele widerständige Frauen und Männer gegeben hat, nicht?
Mir ist das wurscht. Das ist mir wurscht. Aber ich sage nur, wie es da stehen, die sind alle nicht in den Krieg gewesen.
Erinnern ist Arbeit und deshalb wird das Salzburger Personenkomitee Stolpersteine seine Arbeit auch fortsetzen. Mehr als 160 Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig wurden bisher verlegt. Wer sich einen Überblick über Opfer und Opfergruppen verschaffen möchte, alle Infos dazu gibt's unter stolpersteine-salzburg.at.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Die Sendung könnt ihr auch nachhören unter www.zip-fm.net. Das nächste ZIP kommt von Radio Unerhört Marburg. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.